Vielen, vielen Dank für die tolle Einleitung an Grish und an alle, die sich beteiligt haben am Thema Vergebung. Und genau darum soll es heute gehen und noch vielleicht sogar einen Schritt vorher. Was setzt Vergebung voraus? Wie kommt das erst zu Vergebung? Und das ist einleuchtend, man muss erstmal was verbrochen haben, man muss was getan haben, sonst hat man keinen Grund, jemanden zu vergeben. Und das ist genau das Thema, es geht heute um das Passa. Ein paar Tage nach Ostern, ja, aber es ist nicht schlimm, denn wer sich mit Jesus Christus beschäftigt, der kann sich eigentlich jeden Tag über Vergebung und Schuld auseinandersetzen und darüber nachdenken. Und zwar haben wir im Hauskreis das Evangelium nach Johannes und da beschreibt der Johannes sehr viele Dinge über Jesus als das zentrale Thema, als Gottes Sohn, der zur Vergebung gekommen ist, nämlich als Gottes Lamm. Und das beginnt in Johannes, wo Johannes ausruft und sagt, als er Jesus kommen sieht, sieh, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und genau darum geht es heute, um dieses Lamm, beziehungsweise um dieses Ereignis, dass jemand Schuld auf sich nimmt und was da genau passiert ist. Und es tut mir leid, ich bitte euch schon im Vorfeld um Vergebung, es geht heute viel um Geschichte. Es gibt ja nichts Spannendes, als Sonntagmorgen Geschichte zu machen. Aber es ist wichtig zu verstehen, was damals passiert ist. Und wir lesen einen längeren Text aus 2. Mose 12, wo es darum geht, das Passa einzusetzen, und das hilft uns vielleicht im Nachhinein zu verstehen, was das heute für uns bedeutet, für dich und mich. Zweite Mose, Kapitel 12. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag diesen Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln, inneren Teilen. Ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt, bis zum Morgen sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein, eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und sollt das essen als die, die hinwegeilen. Es ist das Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen, alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland und der Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Dann aber soll das Blut eurer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom 1. Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am 1. Tag soll heilige Versammlung sein und am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum solltet ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Am 14. Tag des 1. Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis am Abend des 21. des Monats, so dass man 7 Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes. Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen, leset Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an den Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum, so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und bittete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. So viel zum Hintergrund, was das Passa anbetraf, eine Ordnung, die Gott höchstpersönlich dem Volk gegeben hat, es zu tun ewiglich, den Kindern einzuschärfen, ihnen mitzugeben, egal wo sie wohnen. Das Passa ist eines der drei Hauptfeste, die die Juden auch heute noch feiern, nämlich im ersten Monat, ist der Monat Nissan, wird das Passa gefeiert. Das ganze Kapitel beschreibt die Einsetzung, das wird nochmal wiederholt in 4. Mose, da kommen wir gleich später dazu. Es gibt Bedingungen, wer das Passa überhaupt feiern darf. Es gibt Bedingungen, wie man das zu feiern hat. Und auch der Hintergrund wird ganz klar erklärt, warum man das feiern muss. Denn es ging Gott um ein Gericht, um eine Strafe, weil das Volk der Ägypter Israel gequält hat. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Israel circa 430 Jahre, beschreibt das Mose, 430 Jahre waren die Knechte in einem Land und haben gedient. Und Gott bestraft das Volk. Und dieses Ägyptenland steht als Synonym, als Bild für eine Knechtschaft, für eine Gefangenschaft. Und dass der Gott befreien möchte. Und wir werden ganz viele Parallelen nochmal anstoßen im Laufe der Predigt, die wir ins Neue Testament übertragen können, wo man nochmal deutlich wird, in welchem Zustand der Mensch heute lebt und wer uns aus diesem Zustand befreien möchte. Hebräer 9, 22 sagt, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Hier musste ein Lamm sterben, das sogenannte Passahlamm, stellvertretend für jeden aus dem Hause Israel. Die Ägypter haben es nicht getan und die Strafe war, dass jeder aus dem Hause gestorben ist. Und wir beginnen mit einem Bild, wo man die Reise einmal kurz an der Tafel verfolgen kann. Es gibt mehrere Stationen und mit dem Passa beginnt diese Station, der Auszug aus Ägypten. Die sollten gegürtet sein, sollen vorbereitet sein, die werden kaum Zeit haben. Dann sagt Gott ihnen, und Station 1, Ramses. Da beginnt der Auszug aus dem Ägyptenland, genau an dem Abend, beziehungsweise am nächsten Morgen, als die Israeliten wach werden und merken, bei denen, die haben sehr viele Toten zu beklagen, sehr viel Geschrei. Der Pharao hat die Nase voll und sagt, ihr könnt gehen. Und die Menschen schenken den Israeliten sogar noch Geschirr, Töpfe, alles Mögliche. Sie ziehen umgehend aus und kommen nach Sukkot, wenn wir 2. Mose 2 weiterlesen. Und der Pharao merkt, oh, er hat einen Fehler gemacht. Nein, er verfolgt die und es kommt zur Fassbegegnung in Station 3, wo die vernichtet werden. Sie gehen durchs Schilfmeer. Wir kennen die Geschichte, ich muss das nicht im Detail belegen. Sie gehen dann durch, Gott bewahrt die und dann beginnt das eigentliche Problem, das Volk fängt an, sich zu beklagen. Ah, wir hatten es eigentlich schön und in Ägypten. Sie fangen an zu murren. Sie kommen an Station 4 zu einer Wasserquelle, die ist bitter und sie fangen wieder an zu meckern. Und einerseits irgendwie menschlich, ja, ich weiß nicht, wir waren vor einigen Jahren an einer Männerwanderung beteiligt und da gab es auch keinen Schnitzel. Ja, die ganze Mannschaft hat gemurrt. Wir wurden nicht bestraft, zum Glück. Aber das, wenn man sich vorstellt, wie viele Personen das waren knapp 600.000 Männer, kriegsfähige Männer ab 20 Jahren, die uns die Bibel berichtet. Wenn man das ganze Volk mit reinzieht, die Fremdlinge, die mitgezogen sind, die Diener, Knechte und so weiter, dann kommen wir ganz schnell auf knapp 2 Millionen Menschen, was sehr realistisch ist. Und die Menschen wollen versorgt werden. Gott befreit die und die stellen sich die Frage, warum? Nur um in der Wüste zu sterben, nur um uns zu quälen? Es geht weiter, Gott schenkt ihnen Wasser, sie kommen an Station 5, Und die Bibel macht dann ganz genaue Angabe, sie finden dort 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Da gibt es doch nichts Langweiliges, als Bäume zu zählen, oder? Aber die Bibel beschreibt das ganz genau. Und muss ich, warum beschreibt die Bibel das? Und ich werde die Parallelen nachher aufzählen, die dann Gott uns besser vorstellen lassen. Station 6, sie murren wieder. Ist der 15. Tag im zweiten Monat, also die ist knapp 8 Wochen unterwegs. Und Gott macht ein Wunder, er schickt ihnen Wachtelfleisch und Brot, das Himmelsbrot, das Mana. Und dieses Mana verfolgt die 40 Jahre. Also sie kriegen 40 Jahre kostenlos Essen in der Wüste, müssen es nur einsammeln, das ist die einzige Bedingung, und eine bestimmte Menge. Und sie kriegen Fleisch. Am ersten Tag des dritten Monats, also ein Vierteljahr später, Station 7, sind sie am Berg Sinai, eine Gebirgskette, der Berg Horeb, wo Mose die Gebote auch erhält von Gott. Und da bleiben die ungefähr ein Jahr. Und nach genau einem Jahr feiern die dort das Passa. Und das ist die einzige Stelle, die uns in der ganzen Station, der ganzen Reise von 1 bis oben zu 18, eigentlich nicht 18, direkt bis 16, bis kurz vor 16, das einzige Mal, wo das Volk Israel das Passa feiert. Das ist interessant. Und wir haben uns im Hauskreis so ein bisschen Gedanken gemacht, warum das so ist. Sie sollten es machen, egal wo sie sich befinden, als Gedenken an den Auszug. Und sie machen es nicht, beziehungsweise hier im ersten Jahr. Und dann brechen die auf. Und dann geht das Gemurre los, das Meckern geht los, das Gemurre. Und wir finden kein Passa. Und in 4. Mose wird uns beschrieben, sie haben ungefähr 40 Stationen, diese, wo sie die Zelte abbrechen, wieder aufbauen, die Stiftshütte abbauen, wieder aufbauen, wie aufwendig das Ganze ist. Sie haben 40 verschiedene Stationen in dem ganzen Kreislauf. Und sie mussten 40 Jahre rumlaufen als Strafe für Ungehorsam und haben in der Zeit keinen Passa feiern können. Und als Parallele ins Neue Testament habe ich einige Punkte aufgeschrieben, um darüber nachzudenken. Wir wissen aus Johannes, dass Jesus Christus das Passa ist. Johannes sagt das ja, dass es Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Hebräer 9 sagt uns, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Jesus Christus war das Opferlamm. Und dieses Fest im Alten Testament, das deutet auf Jesus Christus hin. Es war fehlerfrei. Es wurde zur Schlachtbank geführt, es konnte es sich nicht aussuchen. Und warum konnte das Volk Israel in diesen 40 Jahren keinen Passa feiern? Und wenn man das mal so verfolgt, dieses Alte Testament, dann war es eine Zeit, in der die Israeliten wirklich nicht frei waren. Sie waren auserzogen, ja, haben das im ersten Jahr noch gefeiert. Und dann waren die 40 Jahre in Gefangenschaft nicht direkt, aber sie waren nicht wirklich frei. Sie mussten umherziehen als Strafe. Und wenn du unter Strafe stehst, dann kannst du keine Vergebung feiern. Wenn du unter Strafe stehst, dann fehlt dir ein Grund, wo du Vergebung überhaupt feiern kannst. Es ist nicht möglich. Und erst an Station 16, da möchte ich wieder einsteigen, aus Jesua 2. Jesua 2. Acht bis 14. Es geht kurz um den Hintergrund. Als diese Wanderung vorbei ist, sie kommen in Station 16 und haben jetzt die Möglichkeit, 40 Jahre später das Land zu erobern. Da schickt Josua, der Nachfolger Mose, Kundschafter aus, einmal zu erkunden, was erwartet uns, was können wir machen. Und sie schicken die Spione und die verstecken sich bei einer Frau, bei einer Hure Rahab. Und es ist interessant, ab Vers 8. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auch aufs Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat, von euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann verstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder, meine Schwester und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Ein kurzes Gespräch von einer Frau, die Kundschafter versteckt hat, und sie weiß, das Land wird den Israeliten gegeben, denn sie haben schon vor dem Auszug vor 40 Jahren gehört, ein fremdes Land, wo die Menschen schon eigentlich wussten, was für einen krassen Gott dieses Volk hat, eigentlich 40 Jahre mit Angst leben, denn es gibt draußen, da laufen 2 Millionen Menschen rum, die sehr gefährlich sind, weil sie einen Gott haben, und die Israeliten waren vor 40 Jahren davor und haben Angst, haben ein Gerücht gestreut, dass die Menschen Kinder fressen und so weiter. Sie haben Angst, laufen 40 Jahre rum, obwohl das Volk eigentlich weiß, wir haben gegen diesen Gott keine Chance. Ein Gott, der Gewalt hat über Himmel und Erde, auch im Neuen Testament, wo Jesus das erwähnt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus ist Gott. Und diese Frau weiß Bescheid. Sie erinnert sich, das, was die Israeliten eigentlich machen sollten, jedes Jahr so erinnern, dass Gott die befreit hat. Und eine Befreiung ist ja nicht, um gleich wieder die nächste Schuld zu versklaven oder versklavt zu werden. Eine Befreiung ist was Endgültiges. Wenn ich frei bin, dann ist das keine Bewährung, sondern es ist eine Freiheit, die anhält. Und es ist jetzt, wird uns klar, die Israeliten konnten das gar nicht feiern. Sie waren niemals wirklich frei. Sie sind nur ausgezogen, im Herzen waren die noch gefangen. Sie murrten gegen Gott. Und die Parallelen, die ich ein bisschen ins Neuen Testament ziehen möchte, als es um den Auszug geht, da gibt Gott den Hinweis und sagt: Habt keine Angst, ich werde für euch streiten. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet überliefert werden, habt keine Angst, was ihr sagen sollt. Es geht um ein Gericht. Habt keine Angst, ich werde den Heiligen Geist für euch sprechen lassen. 2. Mose 13, es geht um einen wohlgeordneten Auszug. Und ich habe mich gefragt, das muss organisiert werden. Es sind knapp 2 Millionen Menschen, die ausziehen. Und Gott hat ganz klar gesagt, wer wo geht, wo die Stiftshütte ist, wo die sich abends lagern. Aber kurz das nächste Bild. Da ist eine Ordnung dahinter, wo Gott kreuzförmig, wenn man so auf dem Bild betrachtet, die Menschen lagern lässt. Ein System, eine Ordnung. Im Neuen Testament haben wir den Brief an die 1. Korinther, wo ein ganzer Brief gewidmet wird der Ordnung in der Versammlung, wie Menschen sich zu verhalten haben, wo es die Gemeinde zu Korinth geht. Die Einsetzung des Abendmahl, wo wir daran gedenken als Christen, dass wir Gefangene waren, wir sind frei geworden. Das Volk Israel war 430 Jahre gefangen, wenn man das Bild mal zurückschwenkt. Sie waren gefangen in einem Ort, Station 1, und bis zu Station 18 sind ungefähr Luftlinie knapp 360 Kilometer. Mit einem Heißluftballon brauchst du ungefähr 6 Stunden. Und dafür haben die 40 Jahre gebraucht und haben sich kein einziges Mal erinnern können, weil die Haltung des Herzens nicht dazu passte. Sie waren nicht frei. Erst die nächste Generation, die damals in der Wüste überlebt hat, die durften einziehen. Ausgenommen Josua und Kaleb zum Beispiel. Im Neuen Testament sind wir zur Freiheit berufen. Erst wenn man gefangen war, weiß man, was Freiheit bedeutet. Erst wenn man Schuld hatte und einem vergeben ist, weiß man, was man erlebt hat. Gott sagt zu Mose: Ich bin euer Herr und ich bin euer Arzt. Ich werde euch heilen. Jesus Christus im Neuen Testament, er hat nur Menschen geheilt. Krüppel, Lahme, Blindgeborene, Gelähmte. Es fiel Brot vom Himmel. Einfach so viel Brot vom Himmel. 40 Jahre lang. Es gab Fleisch am Abend. Im Neuen Testament finden wir, was Jesus gemacht hat. Er hat Tausende von Menschen auf einen Schlag mit Fleisch und Brot versorgt. Die Menschen lagerten sich und er versorgt sie. Sie zogen aus, sie hatten nicht mal Zeit, den rohen Teig fertig zu machen. Sie haben ausgezogen und haben dann unterwegs Zeit gehabt zu backen oder mussten das unterwegs backen. Als Jesus seine Jünger beruft in die Nachfolge, in die sogenannte Freiheit, dann haben die alle ihre Sachen liegen lassen. Die haben nicht ihre Netze zu Ende gepflegt, sie haben alles liegen lassen. Das Volk, wie ich schon sagte, an den 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen, sie lagerten sich. Bei der Speisung der 5000 haben wir den Hinweis, es war viel Gras an der Stelle und sie lagerten sich. Das ist alles ein Parallel ins Neue Testament. Gott versorgt und Jesus Christus versorgt dich und mich. Es durfte kein Unbeschnittener, kein Fremder, der nicht beschnitten war, am Passa teilnehmen. Und wenn wir die Briefe von Paulus lesen und wie er da sagt, es ist nicht der ein Jude, der beschnitten ist, äußerlich, sondern der, der am Herzen beschnitten ist, der die Vergebung am Herzen, der die Vergebung erfahren hat, der gehört dazu. Und wenn du Vergebung erhalten hast, dann kannst du dieses Abendmahl feiern, dann kannst du daran denken, du bist befreit worden, du bist aus der Knechtschaft rausgeführt worden, du hast einen Grund, daran zu denken. Denn ohne Blutvergießen keine Vergebung. Das, was Jesus Christus erlebt hat, das ist ausreichend. Und daran sollst du denken, das machen wir als Gemeinde, wir feiern das Abendmahl. Wenn man Johannes weiterliest, dann kommen wir an drei Stellen, drei verschiedene Stellen, also es sind mehr Stellen verslich, aber es sind drei verschiedene Ereignisse, wo Jesus zum Passa nach Jerusalem geht und da Dinge unternimmt. Erstens, Johannes sieht Jesus kommen, Kapitel 2, und sagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ganz klar mit. Und Jesus nimmt sich die Zeit zur Tempelreinigung. Das ist das erste Mal, dass vor Passa passierte, eine Reinigung. Die zweite Stelle ist in Kapitel 6, wo er die 5000 speist. Es ist nicht in Jerusalem, aber es ist außerhalb in Galiläa. Da wird wieder Passa erwähnt. Und das letzte Mal ist kurz vor Passa, wo die Menschen sich entscheiden, Jesus zu töten. Der Jesus, der im Alten Testament schon bildlich einen beschrieben wird, der eigentlich das Passalamm ist, was Johannes schon erkannt hat, und die Menschen beschließen, ihn zu töten. Das ist das letzte Passafest, das Jesus erlebt, lebend, hier auf der Erde. Und 6 Tage vorher geht er in Jerusalem rein und das letzte Mal bei Pilatus am Tag der Hinrichtung. Es war Rüsttag, es war Zeit, das Passa einzuläuten, und Jesus stirbt genau an dem Tag, am 14. des Monats, wo die Menschen daran denken, eigentlich frei zu werden, aber wissen gar nicht, was sie da eigentlich feiern. Sie feiern nur einen Auszug, aber sie feiern nicht das Lamm, das eigentlich sterben musste, damit aus Israel keiner sterben musste. Und das passt zeitlich ganz genau. Jesus stirbt am Passa und sie beeilen ihn abends vom Kreuz runterzuholen, denn sie dürfen keine Arbeit mehr verrichten. Sie weigern sich sogar, in den Palast zu gehen am gleichen Tag, weil sie sagen, es ist unrein, es gehört uns nicht, wir Juden dürfen da nicht rein, aber sie sind nicht zu schade, Jesus reinzuschicken, er wird da verurteilt. Sie sind nicht zu schade, ein Menschenleben zu opfern, um selber ja, rein zu sein nach ihren Gesetzen. Sie verstehen es nicht und Jesus will sie frei machen und Jesus macht die Menschen frei. Und ich möchte gerne abschließen mit einer auch Parallelstelle wieder aus, wo wir nochmal zu Josua springen. Josua 5. Zwei bis zwölf. Zu dieser Zeit, also 40 Jahre nach der Wüstenwanderung, zu dieser Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhütte heute. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitten hat. Das ganze Volk, das aus Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben, als sie aus Ägypten zogen. Und das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten zogen, das war nicht beschnitten. Denn die Israeliten wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis es mit dem ganzen Volk, den Kriegsmännern, die aus Ägypten gezogen waren, zu Ende gegangen war, weil sie die Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, sie sollten das Land nicht sehen, das der Herr, wie er ihren Vätern geschworen hatte, uns geben wollte. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihre Söhne, die er an ihrer Stadt hat aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats am Abend im Jordantal von Jericho. Das ist die Station 18. Und sie aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner. An eben diesem Tage hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom Getreide des Landes aßen, so dass Israel vom nächsten Tag an keinen Manna mehr hatte. Sie aßen schon von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Also 40 Jahre nach dem Auszug haben die wieder einen Grund, Passa zu feiern, nämlich sie gedenken an der Freiheit, zu der sie eigentlich berufen sind. Die alte Generation ist gestorben, die neuen müssen nach dem Passa-Ritual beschnitten werden, sie dürfen es jetzt feiern. Und einige Parallelen auch zum Neuen Testament: Du kannst frei sein, denn Jesus ist für dich gestorben. Das ist ein Grund. Und was setzt damit ein, dass du frei bist? Die Israeliten haben die Ernte genossen. Das Brot des Himmels hört auf. Die sind wirklich frei. Sie ernten was. Und wenn wir uns erinnern, ein Knecht, ein Diener, der erntet nicht. Der erntet für seinen Herrn. Jemand, der ein Knecht ist, wird doch niemals erben. Es steht ihm gar nicht zu. Es erbt der Sohn, der zur Familie gehört. Und hier sehen wir, dass das Volk Israel die Ernte genießt. Etwas, was sie noch nicht mal angebaut haben. Sie dürfen davon zehren. Und wenn Gott dich frei macht, dann wirst du ernten. Du bist berufen zur Freiheit. Du bist berufen, dich daran zu erinnern. Du bist frei geworden. Du bist beschnitten am Herzen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du die Vergebung erlangt hast, dann bist du frei. Du brauchst nicht mehr rumeilen von Ort zu Ort, auf der Flucht zu sein vor deinen Taten. Du bist jetzt frei. Und 40 Jahre hat das gedauert, bis das Volk Israel die Freiheit erleben darf. Und wenn wir nach Offenbarung springen, das letzte Buch der Bibel, da sagt Jesus in Kapitel 3: Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Und wer mir auftut, da will ich eintreten, das Abendmahl mit ihm halten. Das heißt, wenn du Jesus Christus einlässt, dann hast du einen Grund. Dann wird Jesus persönlich mit dir Abendmahl feiern, weil du wirst Grund haben, daran zu denken, dass du frei geworden bist. Und diese 40 Stationen in der Wüste, die uns das Kapitel beschreibt, diese 40 Jahre Zelte abbrechen, Zelte aufbauen, diese Reihenfolge, 2 Millionen Menschen machen sich da auf den Weg, was das für ein Stress ist, was das für eine Hektik ist. Du weißt nie, wo du am nächsten Tag vielleicht bist, wenn du durch die Wüste gehst. Mit der Gewissheit, dass du das Land nie erreichen wirst, das hat Gott klar und deutlich gesagt. Und diese Parallele ins Neue Testament, wo Johannes das erkennt, ohne dass Jesus irgendwas gemacht hat, das ist Gottes Lamm, das deine und meine Sünde trägt. Du brauchst nicht 40 Jahre rumeiern irgendwo in der Wüste, mit Schuld irgendwo durch die Gegend krebsen, nein. Gott möchte, und er klopft bei dir an, er möchte, dass du frei wirst, dass du Abendmahl feiern kannst, dass du die Ernte, dass du das Erbteil genießen kannst. Das Volk Israel hat das noch nicht mal angebaut, sie durften aber davon zehren. Und das möchte Gott dir schenken, er möchte ein reines Herz schenken, er möchte dir Vergebung schenken und alles, was dazu gehört. Und ich möchte dich einladen, einfach darüber nachzudenken, Und nochmal zur Karte. Wenn man heute mit der Auto oder die Autobahn nutzt, dann kann man ungefähr 11-12 Stunden kann man diese Reise machen. Also im Verhältnis zu 40 Jahre Wanderung, das heißt, wenn man die Strecke zu Fuß geht, brauchst du niemals 40 Jahre. Und Gott möchte dir das ersparen, Gott möchte dir das Leid ersparen, dass du irgendwo in der Wüste stirbst, in der Wüste verreckst, wortwörtlich. Er möchte dich frei machen, er möchte mit dir das Abendmahl halten. Und Johannes beschreibt das und er lädt dich ein, dass der Welt Sünde trägt. Also er hat das auf sich genommen, er trägt deine Sünde, er trägt meine Sünde und das kannst du feiern. Amen.